Ja, ich begrüße alle ganz herzlich, auch an diesem Sonntag, und möchte da fortfahren, wo ich am letzten Sonntag stehen geblieben bin. Wir waren bei Johannes 9, der Begegnung Jesu mit einem Blindgeborenen. Der Mann ohne Sicht trifft auf den Mann mit der Weitsicht, und ja, am Ende ist die Freude groß, der Mann kann sehen. Aber dann kommen die Herausforderungen. Und der Predigtext heute zeigt uns, dass es auf der einen Seite etwas Wunderbares und Großes ist, Jesus zu begegnen, aber dass diese Begegnung mit Jesus auch uns in die Pflicht nimmt. Auch das gehört dazu. Wenn es beim letzten Mal darum ging, Jesus in den Blick zu nehmen, Jesus zu sehen, dann geht es heute darum, von Jesus zu reden. Es gibt auch eine Folie, kann man, denke ich, schon zeigen, mit der Frage überschrieben: Christsein nur Privatsache. Darum soll es heute gehen. Das ist oft auch so eine Fragestellung, die mir begegnet, wenn ich etwa in Trauerhäuser komme oder auch sonst Besuche mache. Die Frage: Ist Christsein Privatsache? Wie viel davon gehört an die Öffentlichkeit? Und wir wollen einmal schauen im Predigtext zunächst, wie es unserem Blindgeborenen, der dann von Jesus geheilt worden ist, wie es ihm im weiteren Verlauf dann ergangen ist. Da waren ja eine ganze Reihe von Leute sozusagen mit dabei gewesen. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs, das waren die eine Gruppe, die dabei war. Dann hatten wir schon gehört von den Nachbarn und anderen Leuten, die auch sozusagen miterlebt haben, dass dieser Blinde wieder sehend geworden ist. Wir hören jetzt noch von seinen Eltern, wir hören von Pharisäern, die alle das sozusagen mitbekommen, zur Kenntnis nehmen und ja, sich ganz unterschiedlich verhalten. Ich lese uns Johannes 9, die Verse 10 bis 22. Da heißt es: Da fragten sie ihn, also sie, das sind seine Nachbarn und andere Leute, sie fragten den Blindgeborenen: Wieso kannst du denn plötzlich sehen? Er berichtete: Ein Mann, er heißt Jesus, hat mir einen Brei auf die Augen gestrichen. Dann schickte er mich zum Teich Siloa. Dort sollte ich den Brei abwaschen. Das habe ich getan, und jetzt kann ich sehen. Wo ist denn dieser Jesus? Fragten sie weiter. Das weiß ich nicht, gab er ihnen zur Antwort. Sie brachten den von seiner Blindheit geheilten Mann zu den Pharisäern. Es war nämlich gerade Sabbat, als Jesus den Brei gemacht und den Blinden geheilt hatte. Die Pharisäer fragten ihn: Wie kommt es, dass du jetzt sehen kannst? Der Mann erzählte: Jesus strich einen Brei auf meine Augen. Ich habe mich dann gewaschen und nun kann ich sehen. Von Gott kann dieser Mann nicht kommen, meinten einige der Pharisäer, denn er arbeitet ja am Sabbat. Andere aber wandten ein: Wie kann ein sündiger Mensch solche Taten vollbringen? So fingen sie an, miteinander zu streiten. Dann erkundigten sich die Pharisäer noch einmal bei dem Mann, der blind gewesen war. Durch ihn kannst du jetzt also sehen. Was glaubst du denn, wer dieser Mann ist? Er muss ein von Gott gesandter Prophet sein, antwortete er. Doch die Juden wollten nicht glauben, dass er überhaupt blind gewesen war. Sie ließen deshalb seine Eltern holen und verhörten sie. Ist das euer Sohn? Stimmt es, dass er blind geboren wurde? Wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? Die Eltern antworteten: Ja, das ist unser Sohn und er wurde blind geboren. Das wissen wir genau. Aber wie es kommt, dass er sehen kann, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, wer ihn geheilt hat. Aber fragt ihn doch selbst, er ist alt genug und kann euch am besten Auskunft geben. Diese ausweichende Antwort gaben die Eltern, weil sie vor den jüdischen Führern Angst hatten. Denn die hatten beschlossen, jeden aus der Gemeinschaft des jüdischen Volkes auszustoßen, der Jesus als Messias anerkannte. So also fährt diese Geschichte fort. Christsein nur Privatsache. So begegnen wir das immer wieder. Ja, da sagen mir Leute, also ich glaube schon, Herr Pfarrer, aber mit der Kirche habe ich nicht so viel am Hut. Das ist meine private Sache, was ich glaube. Was ist die Frage? Ja, steht sozusagen an der Tür des Glaubens dieses Schildchen privat. Und da darf keiner rein. Bestenfalls ganz vorsichtig anklopfen. Aber ob man geöffnet bekommt, das weiß man nicht. Ist es das, was auch an der Tür unseres Glaubens steht, privat? Und das ist nur etwas, was mich und meinen Gott, meinen Jesus angeht. Oder steht bei mir an dieser Glaubenstür geöffnet, ohne Öffnungszeiten, jederzeit ansprechbar? So eine Frage, Christsein, reine Privatsache. Ich glaube, dass das so ein Stück weit auch damit zusammenhängt mit unserer evangelischen Tradition, dass es einem Martin Luther wichtig gewesen ist, du Mensch musst deine Entscheidung ganz alleine vor Gott treffen. Das kann dir auch kein anderer abnehmen. Da bist du gefordert. Das ist deine Sache. Und aus diesem Verständnis beziehungsweise aus diesem richtigen Sachverhalt heraus hat sich das dann auch ein Stück weit so als Tradition entwickelt, dass es geheißen hat, Glaube, das ist so eine ganz persönliche Sache zwischen mir und Gott. Und das geht auch erstmal niemandem etwas an. Christsein nur Privatsache. So kann man es verstehen und missverstehen. Der Text heute zeigt uns aber eine Alternative auf. Und das ist jedermanns Sache, was er an seine eigene Glaubenstür für ein Schild hängt. Ob ich dahin so ein Schild hinhänge, wo drauf steht privat, Zutritt verboten, oder ob ich ein Schild hinhänge, wo drauf steht offen. Und dann noch Öffnungszeiten, morgens bis abends. Das ist unsere Entscheidung. Und so führt Jesus uns immer wieder in die Entscheidung. Auch diesen Mann hier führt er letztendlich, diesen Blindgeborenen, in die Entscheidung. Dieser Mann, der konnte von Anfang an nicht, nachdem er geheilt worden war, nach Hause gehen. Vielleicht wäre ihm viel daran gelegen gewesen zu sagen, puh, das war nun mal ein besonderer Tag, geheilt zu werden, jetzt gehe ich erstmal nach Hause. Vielleicht hätte unser einer gesagt, jetzt gehe ich erstmal nach Hause und schalte mal den Fernseher ein und jetzt, wo ich sehen kann, da habe ich viel nachzuholen. Und bleib erstmal mit dem, was ich erlebt habe, mit mir alleine. Ich muss das erst einmal verdauen. Aber dieser Mann hat diese Chance nicht, sondern gleich auf seinem Weg, da sind eben die Nachbarn und andere Leute und die haben ihre Fragen. Und die bestürmen ihn quasi. So wie Jesus bestürmt worden ist. Und er macht eigentlich die Erfahrung, die Jesus selbst auch immer wieder gemacht hat. Jesus wurde, ob er nun in den Synagogen gesprochen hat, ob er in Privathäusern gesprochen hat, ob er auf der Straße gesprochen hat, immer wieder von Menschenmassen bestürmt und belagert. Und auch unser Mann hier macht diese Erfahrung. Ich kann mit meinem Glauben gar nicht allein bleiben. Ich kann mit dem, was ich mit Jesus erlebt habe, gar nicht allein bleiben. Die Leute fragen nach. Ist das unsere Erfahrung mit den Leuten von heute? Es mag ja ganz unterschiedliche Erfahrungen geben. Ich glaube auch, dass es sicherlich unterschiedliche Leute gibt. Die einen, die wirklich fragend sind, weil sie in einer Zeit leben, wo sie sagen, die Zeit gibt mir nicht die Antwort auf meine Lebensfragen. Wer kann mir Antworten auf meine Lebensfragen geben? Ich denke, es gibt so Leute. Es mag auch andere Leute geben, die sagen, ach, ich mache mir keinen Kopf darum. Hier sind jedenfalls Leute da, die haben zwei Fragen, ganz interessant, die Leute auf der Straße mit zwei Fragen. Die erste Frage lautet, wieso kannst du denn plötzlich sehen? Und das ist eine sehr persönliche Frage. Da ist dieser Blindgeborene, der jetzt geheilt ist, ist persönlich gefragt. Wir wollen etwas von dir hören, von dem hören, was du mit Jesus erlebt hast. Wir wollen, jetzt sage ich es mal so etwas provokativ, kein Glaubensbekenntnis hören. Wir wollen dich hören. Was hast du denn erlebt mit Jesus? Wieso kannst du denn plötzlich sehen? Und da erfahren wir so nebenbei, ja, der Glaube, das ist etwas ganz Persönliches. Da geht es nicht nur darum, was ich für richtig halte, sondern was ich persönlich erlebt habe. Jesus führt Menschen immer da hinein, nicht nur, dass sie ihn anerkennen, sondern auch erkennen, was dieser Jesus für mich und mein Leben bedeutet. Und dann gehören zum Glauben eben auch Erlebnisse dazu. Und die Leute sind offen dafür. Leute möchten gerne hören, was erleben wir mit Jesus. Das wird spannend. Ich habe das von Heinrich Kemner einmal gehört, meinem alten Lehrer aus Krelingen. Der hat als Evangelist öfters auch in den Hörsälen an den Universitäten gesprochen. Und er hat das immer wieder erzählt, so Ende der 60er Jahre, als es eben diese Studentenunruhen gab. Und da war er ein gern gesehener Gast, auch in den Hörsälen in Göttingen, war er wohl öfters gewesen an der Universität. Und dann haben die Studenten gesagt, guter Pfarrer, wir wollen jetzt keine Dogmatik hören. Wir wollen dich hören. Wir wollen hören, was du erlebt hast. Und dann konnte ein Heinrich Kemner, ich weiß nicht, wer von ihm schon mal gehört oder gelesen hat, konnte aus seinem Leben erzählen, was er erlebt hat im Dritten Reich, was er erlebt hat, wie er zusammengeschlagen worden ist und wie Gott ihn herausgerettet hat und wie Gott seinen Weg mit ihm gegangen ist, wie er zum Glauben gefunden hat und wie er dann ein neues Werk hat aufbauen können. Das alles konnte er aus einer ganz persönlichen Perspektive heraus erzählen. Wieso kannst du denn plötzlich sehen? Das war eine Frage. Die Leute wollen schon persönliche Antworten hören. Und wenn sie da eine gute Antwort bekommen, da komme ich gleich noch dazu, wenn sie da eine gute Antwort bekommen, dann gehen sie auch einen Schritt weiter. Die zweite Frage ist ganz interessant, was die Leute fragen. Sie sagen nämlich, wo ist denn dieser Jesus? Wo ist denn dieser Jesus? Also jetzt haben sie gehört, was da einer erlebt hat mit Jesus und jetzt sind sie sofort dabei und sagen, wo ist denn dieser Jesus? Ich würde gerne auch diesen Jesus kennenlernen. Wir würden auch gerne diesen Jesus kennenlernen. Die bleiben jetzt nicht bei diesem Mann stehen, sondern sie gehen wirklich dahin, ja, wo auch dieser Mann das Entscheidende für sein Leben erlebt hat. Sie fragen nach Jesus. Der hat anscheinend ein gutes Statement, ein gutes Zeugnis abgelegt. Dass sie Leute nicht gefragt haben, ich habe das letztes Mal schon so ein bisschen scherzhaft gesagt, was ist das denn für ein Brei, der da dir auf die Augen geschmiert worden ist? Kannst du uns das Rezept geben? Wir wollen auch sehend werden oder wir kennen auch Leute, die blind sind. Hätte ja auch sozusagen die zweite Frage sein können, gib uns das Rezept, das ist ein toller Wunderbrei. Wir wollen auch solch einen Wunderbrei haben. Vielleicht hilft er auch bei anderen Wehwehchen. Nein, die Leute fragen nach Jesus selbst. Darauf kommt es an. Und wenn wir von unserem Glauben sprechen, ist das auch immer letztlich die Gretchenfrage. Weisen wir auf Jesus hin? Ist dann die zweite Frage, die die Leute stellen, die Frage nach Jesus. Wo ist denn dieser Jesus? Wo können wir diesen Jesus kennenlernen? Im Grunde genommen, ja, sind diese beiden Fragen, aber ich denke auch, was hier deutlich wird, Leute haben Fragen und es ist wichtig, dass Leute ihre Fragen stellen können. Darum bin ich auch so dankbar, dass wir eine Gemeinde sind, der das wichtig ist, dass Menschen hierher kommen können in unserer Gemeinde und ihre Fragen stellen können. Ein Beispiel dafür ist dieser Glaubenskurs Tor zur Bibel. Den haben wir in den letzten 3 Jahren durchgeführt, wir werden ihn auch im nächsten Jahr wieder durchführen. Und viele, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, dieser Kurs ist deshalb so interessant für mich, weil da endlich einmal kann ich all die Fragen stellen, die ich so habe. Das ist für die, die dann die Gruppen leiten, das ist ja dann oft so ein Gruppengespräch, ist das nicht immer einfach. Und auf jede Frage gleich eine Antwort zu geben. Aber denen möchte ich sagen, auch unser blindgeborener, geheilter der hatte nicht auf jede Frage eine Antwort. Auf die erste Frage, das kriegen wir gleich noch, da kann er was erzählen. Wieso kannst du denn plötzlich sehen? Da erzählt er ganz persönlich von sich. Auf die zweite Frage, wo ist denn dieser Jesus? Da konnte er ganz offen und ehrlich sagen, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Die Leute haben ihn deswegen nicht böse angeschaut. Und ich denke, das möchte ich allen sagen, halt, die sagen, oh, wenn ich aber alle Fragen zulasse, was kommen dann für Fragen? Wir dürfen auch sagen, das weiß ich nicht. Ist doch ehrlich, wenn ich es nicht weiß. Ich denke, auch im Glaubenskurs haben wir immer wieder die Erfahrung gemacht, durchaus, dass all die interessierten Teilnehmer auch mit solch einer Antwort leben können, wenn man mal sagt, das weiß ich nicht. Ich gebe eben so viel Auskunft, wie ich Auskunft geben kann. Authentisch bleiben, sagt man heute. Das war unser Mann hier. Er war authentisch. Er hat das gesagt, was er sagen konnte und was er nicht sagen konnte. Auch dazu hat er gestanden. Wie hat nun seine Antwort auf die erste Frage ausgesehen? Lese ich uns noch einmal vor. Die Frage war, wieso kannst du denn plötzlich sehen? Und er berichtete, ein Mann, er heißt Jesus, hat mir einen Brei auf die Augen gestrichen. Dann schickte er mich zum Teich Siloa, dort sollte ich den Brei abwaschen, das habe ich getan und jetzt kann ich sehen. Kurz und bündig gibt er seine Antwort, wie auf Knopfdruck sozusagen. Er kann auch später, als ihn die Pharisäer noch einmal fragen, die fragen ihn nämlich auch, die gleiche Frage, wie kommt es, dass du jetzt sehen kannst? Der Mann erzählte, Jesus strich einen Brei auf meine Augen, ich habe mich dann gewaschen und nun kann ich sehen. Bisschen kürzere Version, aber das Wesentliche auch da enthalten. Ich glaube, dass dieser Text hier, das, was dieser Mann hier sagt, so eine Art Prototyp ist oder ein Gerüst gibt davon, worauf es ankommt, wenn Leute uns nach dem fragen, was wir mit Jesus erlebt haben. Vier Dinge sind das, die er hier sozusagen als Gerüst hat. Und das mag auch uns vielleicht so ein Gerüst geben, wenn uns denn mal Leute fragen, vielleicht schon heute fragen, wie war es denn heute in der Kirche? Oder warum bist du denn heute Morgen in die Kirche gegangen? Also ein Gerüst von vier Teilen. Das erste, was unser Mann hier sagt, ist ein Mann, er heißt Jesus. Damit beginnt er. Ein Mann, er heißt Jesus. Er stellt Jesus vorne weg. Gefragt war er, warum er denn nun plötzlich sehen kann. Und das Erste, was er antwortet, ist ein Mann, er heißt Jesus. Das ist das Erste und Wichtigste. Er will nicht erzählen, von sich. Er will nicht erzählen von dem Wunder. Er will auch nicht erzählen von diesem Brei. Er erzählt zunächst einmal von Jesus. Und dann erzählt er, was Jesus getan hat. Er hat mir einen Brei auf die Augen gestrichen. Und dann schickte er mich zum Teich Siloa. Er erzählt als Zweites, was Jesus in seinem Leben getan hat. Das ist das Spannende. Nicht, was er getan hat, ist entscheidend, sondern was Jesus getan hat. Und das kann er mit diesen zwei Sätzen letztlich sagen. Er hat diesen Brei auf meine Augen gestrichen und dann hat er mich zu diesem Teich geschickt. Das ist das, was Jesus getan hat. Und das Dritte, was er dann hat selbst tun müssen. Und das war auch nicht seine eigene Idee, sondern er sagt, er schickte mich zum Teich Siloa, dort sollte ich den Brei abwaschen, das habe ich getan. Er erzählt von dem, was Jesus ihm aufgetragen hat und was er dann auch getan hat. Und dann kommt er zu dem Ergebnis und jetzt kann ich sehen. Das sind diese vier Teile, in denen er das erzählt, was ihm widerfahren ist. Jesus vorneweg, was Jesus getan hat in seinem Leben, was er selbst dann getan hat, auf Jesu Aufforderung hin und das Ergebnis. Und das alles kann er zusammenpacken, in wenigen Sätzen, die weniger als eine Minute Zeit in Anspruch nehmen. Eine kurze, bündige Antwort. Ich weiß nicht, ob wir das auch hinbekommen würden. Das ist vielleicht mal so eine Herausforderung, Aufgabe, die wir auch mit in diesen Tag nehmen können oder auch mit in die kommende Woche nehmen können. Wie würde ich das denn formulieren, wenn jemand mich fragen würde, wieso bist du denn eigentlich Christ? Wieso bist du eigentlich Christ geworden? Ja, das mal so als Frage zu nehmen und dann, man kann sich ja auch mal an diesen vier Punkten entlanghangeln, zu sagen, okay, ich überlege mir mal, Jesus zuerst, was hat Jesus getan, für mich getan? Was habe ich dann getan, weil ich wusste, Jesus will, dass ich das tue? Und was ist dabei herausgekommen? Ja, das ist mal so als Aufgabe. Und zu sagen, vielleicht gelingt das ja dann auch, wie bei diesem Mann hier so auf Knopfdruck, wenn mich die nächsten Leute fragen, kann ich das so auch erzählen. Eine Minute hat dieser Mann nicht einmal gebraucht, um die entscheidende Begegnung seines Lebens in Worte zu fassen. Warum bist du eigentlich Christ? Warum bist du eigentlich Christ geworden? Natürlich, ich muss auf Jesus aufmerksam geworden sein. Vielleicht würde der ein oder andere erzählen, ja, ich bin durch einen Glaubenskurs auf Jesus aufmerksam geworden. Und in diesem Glaubenskurs habe ich gehört, was Jesus alles getan hat, auch für mich. Dass es da um diese Frage geht, ja, wie kann ich eigentlich mein Leben vor Gott verantworten? Kann ich das verantworten, was ich so in meinem Leben sage und tue? Gott wird mich eines Tages, Klammer auf, wird mich eines Tages zur Verantwortung ziehen. Klammer zu, kann ich mein Leben verantworten? Oder stehe ich vor Gott, ja, schuldig da? Und es ist gut, von Jesus zu wissen, der gesagt hat, ich übernehme die Verantwortung für dein Leben, wenn du bereit bist, deine Schuld einzusehen. Habe ich das selber getan? Beim Glaubenskurs war das so, dass wir da die Gelegenheit gegeben haben, dass dort alle Teilnehmer die Möglichkeit hatten, am Ende nochmal in einem Gottesdienst das vor Jesus auszudrücken und zu sagen, ja, Herr Jesus, ich bin unverantwortlich mit meinem Leben umgegangen. Ich könnte vor dir nicht bestehen als einem unbestechlichen Richter. Du kennst mich viel besser als andere Leute mich kennen. Du weißt, wie blind ich durchs Leben gegangen bin, wie sehr ich im Dunkeln getappt bin. Jetzt sehe ich sehe auch mich in einem ganz anderen Licht, als ich das vorher getan habe, weil ich in der Bibel gelesen habe, sehe ich mich ganz anders. Ich sehe mich, wie du mich siehst, mit all meinen Fehlern und Macken, wie es in einem Kinderlied heißt. Und dann darf man sich hinter Jesus verstecken. Und das ist das Ergebnis dann. Und so wird man Christ, indem man sich hinter Jesus versteckt. Und Jesus vorschiebt. Und dann sieht Gott Jesus in mir. Niemand anderes als Jesus in mir. Da bin ich fein raus. Das ist das Ergebnis. Und vielleicht kann ich das so erzählen, wenn ich Teilnehmer eines Glaubenskurses gewesen bin, vielleicht habe ich eine ganz eigene Geschichte, wie ich zum Glauben gekommen bin. Und für den das eine Frage ist, ja, wie komme ich denn nun zum Glauben? Ich habe das noch nicht so verstanden. Das ist eine gute Frage. Da sind wir wieder bei den Leuten hier. Und ich hoffe, dass es in unserer Gemeinde eine ganze Reihe Menschen gibt, die darauf eine gute Antwort geben können. Es tut mir immer so ein bisschen leid, so zwischenhinein kommen immer mal wieder Anfragen, wann kommt der nächste Glaubenskurs? Und dann muss ich sagen, ja, der nächste Glaubenskurs ist Ende Januar 2008. Das ist sicherlich keine gute Antwort. Niemand möchte gerne so lange warten, wie auf Knopfdruck. Das heißt ja auch, keiner steht gerne lange vor der Tür, wenn er geklingelt hat. Dann erwartet man, dass sich bald etwas tut. Keiner steht gerne lange vor einer roten Ampel, dann werden wir unruhig. Und dann hat unser Mann Auskunft gegeben über das, was er weiß und das, was er nicht weiß. Und dann kommen die Leute und sagen, ist ja interessant, lass mal hören, was die Experten dazu sagen. Und dann bringen sie ihn zu den Pharisäern. Und da ist auch ein bisschen ein Problem noch mit dabei, weil das Ganze ist passiert am Sabbat Und am Sabbat, da ist doch eigentlich Ruhetag und wieso hat der einen Brei gemacht und ein Brei machen, ist das nicht Arbeit und hat den da losgeschickt zum Teich Siloa und wie kann er das? Und am besten, wir erkundigen uns mal bei den Experten, wie die das denn sehen. Und das ist interessant. Die Experten, die fragen nach, die haben eben auch diese beiden Fragen, wie kommt es, dass du jetzt sehen kannst? Und dann, was glaubst denn du, wer dieser Mann ist, der dich da geheilt hat? Das sind die beiden Expertenfragen, das sind keine großen anderen Fragen, wie die Zeitgenossen da hatten. Aber am Ende heißt es, sie fingen an, miteinander zu streiten. Das ist leider oft so, ja, bei den Experten. So habe ich auch manche Experten an der Universität kennengelernt, Theologieprofessoren, die über Jesus gestritten haben. Und das ist ja ganz merkwürdig. Man kann offensichtlich auch so über Jesus reden, dass man dann darüber streitet. Und es gibt anscheinend offensichtlich damals wie heute Leute, die fühlen sich wohl darin, über Jesus zu reden, über Jesus zu streiten. Dann muss man vielleicht auch nicht den eigenen Standpunkt, die eigene Stellung beziehen. Ich fürchte, dass uns das auch immer wieder begegnet. Menschen, die nur streiten wollen, aber sich nicht entscheiden wollen. Im Fortgang der Geschichte, da wird dieser Blindgeborene nochmals von den Pharisäern befragt und er sagt, ja, wie ist das, wollt ihr auch Jünger Jesu werden? Und da sind die ganz ungehalten, diese Experten, weil sie sagen, nein, das ist nicht unser Thema. Wir wollen nicht Jünger Jesu werden. Unsere Frage ist nur, ist dieser Jesus ein Sünder oder nicht? Aber auch da ist ja was Richtiges dran. Und das merken wir auch hier in dieser Begebenheit. Entscheidend ist letztlich die Frage, wer ist dieser Jesus? Was denke ich über Jesus? Und da muss sich auch jeder seine eigene Antwort muss er finden. Es reicht eben nicht nur, über diesen Jesus Bescheid zu wissen. Es reicht nicht nur, Experten gehört zu haben. Letztlich geht es darum, dass ich selber ein Bekenntnis sprechen kann. Es ist nochmal interessant, was für ein Bekenntnis dieser Blindgeborene hier ablegt. Er antwortet den Pharisäern auf die Frage, was glaubst denn du, wer dieser Mann ist? Er muss ein von Gott gesandter Prophet sein. Damit liegt er nicht falsch. Er liegt auch nicht total richtig. Er hat eben noch nicht das ganze Bild, aber das finde ich spannend, dass dieser Mann, der auf dem Weg ist mit Jesus, schon eine Möglichkeit hat, das, was er erkannt hat, weiterzugeben. Und wir sollten nicht in diese Falle tappen, zu sagen, erst wenn ich sozusagen alles weiß, dann sollen mal die Leute kommen und mich fragen. Unser Blindgeborener ist ein gutes Beispiel dafür, dass schon das Wenige, was ich weiß und das Wenige, was ich mit Jesus erlebt habe, ausreicht, um von Jesus Zeugnis abzulegen. Und dann bewahrheitet sich das eben in dem Leben dieses Mannes, was einmal Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 10, wer sich zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater, sagt Jesus. Wer sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem bekenne ich mich auch vor meinem himmlischen Vater. Und darum ist es so entscheidend auch schon für diesen Mann. Er weiß nicht viel, aber er sagt, ich denke, das muss ein von Gott gesandter Prophet sein. Mehr kann er noch nicht über diesen Jesus sagen. Dafür hat er noch zu wenig mit diesem Jesus erlebt. Aber das weiß er schon. Den reihe ich ein in diese Reihe von Propheten, von denen ich gehört habe im alten Bund Gottes mit Israel. Ich hoffe, dass uns das alle ermutigt, auch schon, ja, den kleinsten Beitrag zu leisten, wenn Leute uns fragen. Und zu wissen, Glaube wächst, Erkenntnis wird wachsen und damit wird auch unsere Rede und Antwort stehen, wird wachsen. In dem Sinne, wie Petrus das einmal schreibt, seid bereit zur Verantwortung vor jedermann, der Rechenschaft fordert von euch, von der Hoffnung, die in euch ist. Das wird wachsen, diese Bereitschaft darf wachsen im Umgang mit Jesus. Letzter Punkt noch, daheim. Wie sieht das oft genug zu Hause aus? Die Frage war ja, Christ sei nur Privatsache. Welche Reaktionen sind da zu erwarten in der eigenen Familie? Auch das hören wir hier, wie es um die Eltern bestellt ist, unseres Blindgeborenen. Die werden herbeizitiert. Die Pharisäer haben wohl so ein richtiges Verhör gestartet und dann werden auch die Eltern gefragt, aber sie springen nicht ihrem Sohn zur Seite, sondern ihre Antwort ist, fragt ihn doch selbst, er ist alt genug und kann euch am besten Auskunft geben. Das mag auch immer wieder die Erfahrung sein. Ich glaube, keine Privatsache ist, dann wird das sicherlich auch die Familie miterleben. Und die Familie wird oft genug Fragen stellen. Ob sie zu den gleichen Antworten findet, weiß ich nicht. Diese Eltern hier, die haben zunächst einmal gesagt, fragt ihn. Er ist alt genug. Ich weiß nicht, wie alt er war. Johannes gibt uns darüber keine nähere Auskunft. Aber auch damit sagen die Eltern noch einmal was ganz Wichtiges und Richtiges. Ich weiß nicht, sind Konfirmanden unter uns, sie sind heute nicht ganz so zahlreich da, aber für euch Konfirmanden, da ist es jedenfalls so, ihr habt nun mal ein Alter erreicht, wo Eltern sagen können, fragt ihn, fragt sie doch selbst, er oder sie ist alt genug und kann am besten Auskunft geben. Irgendwann kann man sich nicht mehr hinter den Eltern verstecken, irgendwann kann man sich nicht mehr hinter Oma und Opa verstecken. Irgendwann ist so ein junger Mensch gefragt, wie stehst du denn zu Jesus? Welche Rolle spielt Jesus in deinem Leben? Und von da haben die Eltern hier auch etwas Richtiges gesagt. Sie drücken sich nicht einfach nur, sondern sie sagen eben auch, ja, unser Sohn ist alt genug. Auf der anderen Seite gibt uns Johannes noch die Auskunft, dass diese ausweichende Antwort der Eltern auch darin ihren Grund hatte, dass sie Angst vor den jüdischen Führern hatten, denn die hatten beschlossen, jeden aus der Gemeinschaft des jüdischen Volkes auszustoßen, der Jesus als Messias anerkannte. Das ist eine Konsequenz, die auch eine Konsequenz dessen ist, dass Glaube keine Privatsache ist. Nun haben wir diese Erfahrung, machen wir zum Glück in unserem Land nicht, aber wir hören immer wieder von anderen Ländern, wo es Konsequenzen hat, wenn ich es ernst nehme und meinen Glauben öffentlich mache. Das sind Menschen, die mir immer wieder zum Vorbild werden. Ich muss immer wieder an die Christen in China denken, aber auch an die Menschen, an die Christen in der arabischen Welt. Und für die das Konsequenzen hat, wenn sie ihren Glauben öffentlich machen. Diese Eltern hier haben offensichtlich, sagt uns Johannes, das gescheut. Und ehrlich gesagt, ich kann es gut verstehen. Und die Bibel gibt uns auch immer wieder Hinweise, dass es Gott gut verstehen kann. Dass wenn wir über die Konsequenzen nachdenken und dann Angst haben vor den Konsequenzen. Und ich möchte uns das auch schon mit so auf den Weg geben. Ja, diese Eltern hatten Angst vor den Konsequenzen, wenn ich meinen Glauben in die Öffentlichkeit trage. Und das gehört eben unter Umständen dazu, dass man Angst hat. Ja, das ist nicht etwas, was einem leicht fallen mag. Und wenn wir schauen, und ich hoffe, dass wir auch durch unsere Missionare, die immer wieder unter uns sind, dass wir hören und das auch in Blick bekommen, auch wenn eine Miriam Kümmling jetzt in diesem Monat noch in ein arabisches Land ausreisen wird, dass wir das im Blick haben, sagen, es gibt Länder, da hat das ganz andere Konsequenzen noch und dass wir uns davon anspornen lassen und sagen lassen, im Grunde genommen, wie leicht haben wir es doch. Wir werden vielleicht einmal mild belächelt werden, verlacht werden, aber schlimmere Konsequenzen haben wir letztlich nicht zu befürchten. Christ sei nur Privatsache, das ist die Frage an uns, war meine Frage am Anfang. Welches Schild schreiben wir an unsere Tür? Das mag jeder für sich selber entscheiden. Steht da privat oder steht da offen?